Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Korbinian Frenzel. Zu Gast ist
Sava Cenuçak, Schriftsteller und Lyriker, heute bei mir im Studio. Herzlich willkommen.
Schönen Tag, Herr Frenzel.
Sie wirken ganz munter und wach, dabei haben Sie lange vor dem Fernseher gesessen heute Nacht, die Wahlen in der Türkei.
Ja, manche Nächte wachen wach. Das kennt man als Berliner doch sehr gut.
Ja, das ist wahr. Sie müssen uns verschiedene Sachen erzählen. Erstens, welche Sender man da überhaupt schaut und welche Quellen man da so ansteuert. Natürlich aber auch Ihre Einschätzung dessen, was diese Ergebnisse da mit sich bringen. Wir haben ja gerade in den Nachrichten schon hören können, es ist ein Dämpfer für die AKP von Präsident Erdogan. Was das insgesamt für die Türkei bedeutet, das werden wir besprechen. Und kleiner Ausblick auf unser Themenportfolio dieser Radiostunde, darüber sprechen wir auch, nämlich was Milan Kundera für Sie als Schriftsteller bedeutet, der tschechische Schriftsteller, der heute 90 wird, den ich, muss ich zugeben, bis heute Morgen Milan Kundera genannt habe, aber ich habe gelernt von unserem Korrespondenten, das ist falsch, Kundera ist richtig.
Richtig.
Ja. Wie lange waren Sie auf Kundera-Trip?
Gar nicht.
Sie wussten es immer schon. Okay,
gut. Türkischen wird da auch so ausgesprochen übrigens.
Ah, okay. Da sehen Sie mal wieder, das ist der Vorteil der Kompetenz der Zweisprachigkeit. Ja. Sava Cenuçak ist mein Gast heute. Ich bin Korbinian Frenzel. Wünsche einen guten Tag. Nach einer Wahl, die rein formal betrachtet erstmal eher nach dem Sack Reis in China klingt, Kommunalwahl in der Türkei, aber allein die Tatsache, dass mein heutiger Gast, der Schriftsteller Sava Cenuçak, viele Stunden vorm Fernseher verbracht hat, genau deswegen, um die Ergebnisse zu verfolgen, zeigt, dass es da um mehr geht, letztlich auch um die Frage, wie stark ist der Präsident, ist Recep Tayyip Erdogan noch? Gibt es eine klare Antwort?
Ja, nun legt ja da dieser Präsident immer das so vor, dass es immer um ihn geht. Es wird immer also für oder gegen Erdogan entschieden. Ich glaube jetzt zum 7. oder 8. Mal in den letzten 6 Jahren. Und trotzdem sind tatsächlich fast 85%, glaube ich, der Bevölkerung, der Stimmberechtigten an die Urne gegangen, was ja auch schon für eine Kommunalwahl sensationell ist. Ich glaube, dass die Regierung eine dunkelgelbe Karte bekommen hat, würde ich sagen. Mhm. Der Verlust, sollte sich das bewahrheiten in Istanbul, ist gravierend. Warum? Es geht nicht nur um eine Stadt, die 15 Millionen Einwohner hat. Das allein wäre natürlich schon ein Grund. Aber die Wirtschaft, die ja jetzt lahmt, die hat irgendwie die AKP auch sehr stark durch ihre Aktivitäten in den Kommunen aufgebaut. Mhm. Und das ist so eine wichtige Säule dieser Regierung.
Erdogan selbst war Bürgermeister von Istanbul, hat da im Prinzip seine Machtbasis begonnen.
Genau. Es gab auch eine Art Modernisierungsprogramm für diese Städte. Da kann man sehr drüber streiten, ob das ein Segen oder ein Fluch war, wie oft bei Modernisierungen. Aber es hat auch, das muss man auch sagen, gerade in den Vororten, in den armen Vororten, in den Slums und in den Blechhüttenvierteln sozusagen, doch die Lebensverhältnisse am Anfang sehr verbessert. Mhm. Und das ist eigentlich auch der Hintergrund, warum diese Partei so erfolgreich geworden ist in der Zeit. Nun hat sich ja aber die AKP ja von der Sozialpolitik und Wirtschaftspolitik eigentlich fast verabschiedet. Der Wahlkampf, wenn man sich diesen Wahlkampf mal angeschaut hat, da ging es fast nur um den Angriff auf den Islam, um dieses furchtbare Attentat in Christchurch, um die Golanhöhen. Also im Grunde genommen alles, was passiert in der Welt, wird benutzt mit einem Raster, wir und die anderen.
Mhm. Alles, was auch nicht wirklich kommunalpolitische Themen sind.
Das ist doch nicht Kommunalpolitik.
Ja. Wenn wir uns mal anschauen, also Sie haben Istanbul erwähnt, da ist es noch offen, ob der Oppositionskandidat gewinnen wird. Er liegt nach den aktuellen Informationen, die wir haben, vorne.
Man natürlich auch sagen, es ist natürlich schon auch ein Schmierenstück ein bisschen, dass der Kandidat, der eigentlich angesehene Yıldırım, der ja auch Ex-Premier gewesen ist, dass der sich schon als Sieger hingestellt hat, noch vor dem Oppositionskandidaten, eigentlich geführt hat. Und das ist natürlich auch kein guter Stil. Und man muss wirklich dreimal hingucken. Und die große Nachricht ist, dass, glaube ich, mit diesem Ekrem İmamoğlu, 49 Jahre alt, wirklich ein Politiker vom Format plötzlich aufgetaucht ist.
Politiker vom Format, ich wollte gerade in diese Richtung fragen. Wir haben Istanbul, wir haben auch Ankara, die Hauptstadt, ihre Geburtsstadt, die an die Opposition gegangen ist im Bürgermeisteramt, an die CHP.
Genau.
Was ist denn das für ein politischer Kurs, den wir daraus lesen können, für den diese Partei steht?
Also ich glaube, es ist gar nicht mal ein Kurs. Diese CHP wird ja als sozialdemokratisch bezeichnet. Eigentlich ist es eine kemalistische Partei, die versucht, sich ein bisschen zu wandeln. Aber auf jeden Fall steht sie für eine säkulare Türkei. Ja? Und um was geht es in den Großstädten? Ich glaube, dass die junge Bevölkerung in den Großstädten, ob religiös oder weniger religiös, sich für eine moderne Lebensweise entschieden hat und eigentlich voranschreiten will in der Entwicklung des Landes. und sich nicht um ideologische Dinge so kümmern will, die dem Präsidenten so wichtig sind. Und das ist, glaube ich, der Unterschied, der jetzt doch sehr deutlich wird.
Aber gleichzeitig muss man ja festhalten, wenn man es aufs ganze Land betrachtet sieht, immer noch eine absolute Mehrheit für Erdogan und seine Bündnispartner. 52% ist, glaube ich, der aktuelle Stand. Ja, genau. Und natürlich die Frage vor dem Hintergrund der großen Schwierigkeiten, die es gibt. Die Türkei erlebt gerade eine schwere Wirtschaftskrise mit einer hohen Inflation. Warum immer noch so viele Leute die AKP unterstützen? Darauf haben wir eine Antwort bekommen heute Morgen im Deutschlandfunk von Mustafa Yerenoglu, der für die AKP im Parlament sitzt und der das folgendermaßen beantwortet hat.
Wir müssen unterstreichen, die Verlierer der Wahlen ist die CHP, die Opposition, die HDP, die im Südosten der Türkei viele Provinzen verloren hat, dass die Wähler vor dem Hintergrund der gegenwärtigen Herausforderungen immer noch nicht ihre Stimmen in einer klaren Art und Weise für die Opposition abgegeben haben, sondern im Ergebnis doch eben vermitteln, dass sie von der AK-Partei erwarten, aus diesen großen Herausforderungen Herr zu werden und nur als einzige Partei überhaupt eben bei der AK-Partei die Möglichkeit sehen, dass sie die Probleme bewältigt.
Eine Stimme der AK-Partei, AKP, sagen wir hier, das vielleicht nochmal zu deutlich machen. Ist da was dran oder ist das Parteipropaganda?
Das ist Parteipropaganda. Ich sehe das überhaupt nicht. Ich habe es ja schon gesagt, ich sehe das an den Vororten der Großstädte. Ja. Da sind Lebensverhältnisse der Menschen, sagen wir mal, von den Jahren 2000 ab bis 2010 etwa verbessert worden, ganz ohne Zweifel. Und das ist sozusagen auch noch immer noch eine Bindung an die Regierungspartei. In den Provinzen passiert was anderes. Das verschweigt Herr Yerenoğlu. Es ist der große Nationalismus im Gang. Es wurde von einem Überlebenskampf der Türkei gesprochen.
Es geht um die Existenz der Türkei. Aber das verfängt offenbar noch.
Ja. Warum? Und das sieht man, dass die Provinzen und die Städte wirklich mittlerweile sehr auseinanderliegen. Dass in den Provinzen tatsächlich dieser Populismus ja immer noch verfängt, dass der Nationalismus verfängt. Man muss auch sagen, es ist ein bisschen wahrscheinlich die Türkei am ehesten vergleichbar in Europa mit Polen. Ja. Es gibt eine sehr starke konservative Ader dieses Landes. Es sind 80-90% der Türken würden sich als gläubig bezeichnen. Wo gibt es das sonst in Europa? Also solche Geschichten. Ja. Die spielt natürlich in den Provinzen eine große Rolle. In den Städten bröckelt es aber. Und das ist interessant. Was passiert mit der Jugend in den Städten? Wohin geht das eigentlich? Und das ist eigentlich das Feld, wo Erdogan verliert. Er wollte immer die Jugend gewinnen. Er wollte eigentlich eine neue Türkei aufbauen, eine religiöse Türkei, eine islamischere Türkei. Er hat viele Moscheen gebaut, aber die Herzen hat er nicht erobert.
Eine Frage bleibt noch, die ich anfangs angekündigt habe. Wie haben Sie sich denn eigentlich heute Nacht informiert? Welche Quellen? Weil das ist ja auch immer wieder ein Thema, dass wir haben, die Einschränkung der Pressefreiheit, der Meinungsfreiheit, sich offen ausdrücken zu können.
Also ich habe viel gezappt, ich war aber auch viel in den sozialen Medien und außerdem war ich natürlich auch vor allem auf den noch zwei übrig gebliebenen leicht oppositionellen Kanälen. Also eine ist oppositionell, der ist angehängt an die Republikanische Volkspartei, an die Oppositionspartei, Halk TV, das ist klar. Aber der andere Kanal, Fox TV, ist relativ populär. Und da ist so immer noch eine gewisse Objektivität zu erwarten. Da ist übrigens auch der Kandidat der Opposition in Istanbul aufgetreten, mehrmals in der Nacht. Die anderen Kanäle haben das überhaupt nicht übertragen, dass er eben beanstandet hat, dass das Ergebnis nicht veröffentlicht wird, dass sich das verzögert. Das ist nämlich über Stunden gegangen. Und ich finde es ganz schade. Es geht ja nicht darum, nur eine Wahl zu gewinnen und zu verlieren, sondern auch um die Art und Weise, wie das passiert. Und es ist in der Türkei nicht nur so, dass die Wahlen mittlerweile die letzten sehr ungleichgewichtig vorbereitet worden sind, dass also die Wahlkampagnen eigentlich sehr einseitig gelaufen sind, das muss man einfach so sagen, sondern dass eben auch die Wahlnächte immer mehr zum Krimi werden und zwar nicht, weil die Ergebnisse nur knapp sind, sondern weil man auch immer wieder Wahlfälschung vermuten und erwarten muss und das finde ich ganz, ganz schlimm.
Der Montag nach einer weiteren Wahl, der Präsidentschaftswahl in der Ukraine. Erste Runde, es wird und muss eine zweite geben, eine Stichwahl zwischen dem Amtsinhaber Petro Poroschenko und einem Schauspieler, einem Komiker, Wladimir Selenskyj. Wer ist dieser Mann?
41 Jahre alt, Comedy-Star und Schauspieler. Gerade gut im Geschäft als Hauptdarsteller einer Serie im ukrainischen Fernsehen. Darin ist er furchtloser Geschichtslehrer, der überraschend zum Präsidenten gewählt wird, weil er die Politikerelite kritisiert und es besser macht, anschaulich in jeder Folge. Der Mann ohne Politikerfahrung verbreitet ein Gefühl von Leichtigkeit und Hoffnung. Anders als die Elite scheint er nicht in postsowjetischen Strukturen verstrickt.
Sabine Stöhr über Wladimir Selenskyj, ein Komiker, der ganz schnell mal immerhin 30% der Ukraine überzeugen konnte in der ersten Runde für das Präsidentenamt. Mein Gast heute, der Schriftsteller Sava Cenociak. Was ist denn da passiert? Haben da die Ukrainer Fernsehen und Realität verwechselt?
Ich glaube, sie haben Misstrauen gezeigt. Sie haben nicht richtig Vertrauen in den regierenden Präsidenten, vielleicht auch begründet. Die Frau Timoschenko, wenn ich das richtig ausspreche, ist auch eine Figur, die man so und so betrachten kann, um es mal vorsichtig zu formulieren.
Eine schillernde Figur der ukrainischen Politik.
Ja. Also dieses große Land, wichtige Land zwischen Europa und Russland, Teil Europas natürlich, ist eigentlich bisher nicht zur Ruhe gekommen. Das hat nicht nur mit Russland zu tun, sondern auch innenpolitisch, glaube ich.
Ganz großes Thema, die Korruption. Das ist offenbar das. Ja. Man weiß relativ wenig von Wladimir Selinski. Wenn er auftritt, spricht er vor allem gegen die Korruption. Ja. Und das ist ja ganz offenbar ein Feld, das der Amtsinhaber Poroschenko nicht in den Griff bekommen hat. Manche sehen ja in ihm sogar die Verkörperung des Problems. Jetzt ist natürlich die Frage, inwieweit ist das alles eine große Projektionsfläche, wenn man da jemanden wählt, ohne politische Erfahrung und letztendlich auch ohne politische Agenda.
Ich glaube, letztendlich wird er nicht gewählt werden, glaube ich.
Meinen Sie?
Ja. Also es wird jetzt ja eine Stichwahl geben und gut, ich kann mich irren. Ich bin ja auch wirklich kein Fachmann, der jetzt die Ukraine, die politische Verhältnisse beurteilen kann. Ich habe nur das Gefühl, dass eine gewisse Ermüdung natürlich verständlicherweise auch eingetreten ist nach der Orangenen Revolution. Das ist jetzt, glaube ich, schon 10, 15 Jahre her, nicht?
2004.
Ja, 15 Jahre. Ja. Und es war ja auch für den ganzen Osten sozusagen eine Verheißung letztlich. Man hat ja auch damals spekuliert, wird das nach Russland überspringen und so weiter. Es ist ja eher Russland rübergesprungen, Richtung West. Und das muss man natürlich sehen, dass das an diesen Grenzländern, Türkei ist ja ähnlicher Fall, das sind ja diese wichtigen Grenzländer, wo auch was ausgespielt wird, leider. Also wo es auch um Machterweiterung geht. Ja? Welches System wird obsiegen? Ja? Wie kann man einen Rechtsstaat aufbauen? Ist das ertragreich? Ist das lukrativ? Diese Fragen sind im Raum und da sind, glaube ich, die Menschen im Moment ein bisschen ratlos. Und ich sehe diese Wahlentscheidungen dann auch so ein bisschen vor diesem Hintergrund.
Dieser Ratlosigkeit. Ich glaube, gerade wenn Sie den Maidan und die Maidan-Proteste, die Orangene Revolution ansprechen, damals war ja auch der große Impuls in beide Richtungen, gegen die Russland-Hörigkeit, Abhängigkeit, aber auch gleichzeitig gegen die Korruption der Oligarchen. Und dann musste man irgendwann auch unter Einschätzung der Kräfteverhältnisse diese unheilige Allianz eingehen oder zumindest dachten das viele der Protagonisten zwischen Oligarchen und Orangener Revolution. Das fällt möglicherweise auch einem Petro Poroschenko jetzt auf die Füße.
Das glaube ich auch. Ich glaube, dass er einfach zu langsam war. Und wahrscheinlich auch wenig erfolgreich. Das muss man vor Ort beurteilen, das wird etwas so kommentiert, nicht? Gerade was Bekämpfung der Korruption angeht. Die Frage ist, inwieweit er selber überhaupt verstrickt ist. Das ist ja auch nochmal eine. Ich sage ja, wenn der Rechtsstaat nicht funktioniert, wie soll man denn all diese Dinge bewerten?
Und wenn sich letztendlich, und da sind wir möglicherweise wieder bei dem, was Sie auch aus der Türkei beschrieben haben, an der versuchten Polarisierung, da geht es um Identitätsfragen der Türkei in der Ukraine, natürlich und auch zu Recht um Krieg und Frieden, das Verhältnis zu Russland. Ja. Möglicherweise umtreiben die Leute aber auch ganz reale tägliche Probleme. Und da kann natürlich dieser Großkonflikt zur großen Entschuldigung werden, warum man sich um das nun leider gerade nicht kümmern kann. Ob es genug Arbeitsplätze gibt, ob es genug Wirtschaftswachstum gibt und dergleichen.
Genau, nicht? Man befindet sich im Krieg. Das ist natürlich erstmal so eine Erklärungsmuster, was auf der Hand liegt. Aber ich glaube, dass der Menschen, ich weiß nicht, ob ich jetzt voreilig bin, aber ich habe so ein Gespür, als würde so langsam so eine Populistendämmerung einsetzen. Also wir haben jetzt eigentlich so 10, 15 Jahre, wo dieser Populismus überall eigentlich, auch in Südeuropa, so Siege gefeiert hat oder stärker geworden ist, nicht? Und ich glaube, wir kommen an einen Punkt, wo die Menschen langsam auch nochmal so einen Realismus zurückgewinnen, wo sie denken, was bringt mir das jetzt eigentlich? Was kann ich damit kaufen? Was bringt das meinen Kindern?
Ja.
Und das ist eine ganz existenzielle Fragestellung, die vielleicht auch die Politik verändern könnte. Ja, das ist immer so eine Vermutung.
Wir sprechen jetzt über das Sterben und eine sehr schwierige Frage, die Organspende. Gesundheitsminister Jens Spahn präsentiert heute den fraktionsübergreifenden Entwurf für eine Widerspruchslösung und die besagt im Grunde, dass wer sich nicht ausdrücklich dagegen ausspricht, wird, wenn er oder sie stirbt, zum Organspender, automatisch. Also die Umkehrung des bisherigen Prinzips, wo man sich klar dazu erklären muss. Savva Cinuçak, das ist ein Vorschlag, der viel Widerspruch hervorruft, auch Ihren?
Ja, ein bisschen schon. Also ich muss gleich sagen, ich habe da keine ganz feste Position bei dieser Frage. Ich kann verschiedene Positionen sehr gut verstehen. Es gibt ja auch wirklich Argumente für, gegen. Aber ist das nicht wieder ein Schritt so ein bisschen zur Unmündigkeit? Also muss der Staat das so regeln? Reicht es nicht, wenn ich sage, ich möchte das?
Mhm.
Man kann ja auch dieses Thema mehr diskutieren, mehr in die Öffentlichkeit bringen und dann können sich Menschen ja dafür entscheiden, weil es ist natürlich schon auch ein Eingriff, würde ich sagen, ein wesentlicher. Und ich bin einfach kein Freund, wenn der Staat so viele Sachen regelt, grundsätzlich nicht.
Jetzt haben Sie zwei Sachen aufgemacht. Die eine Frage ist, müssen wir das? Dafür spricht, dass die Organspenderzahlen in Deutschland sehr, sehr, sehr niedrig sind, auch im europäischen Vergleich sehr niedrig sind, trotz all der Debatten, die wir seit Jahren haben.
Aber warum ist das so? Ist das nur aus dem Grund, weil die Leute zu faul sind, da irgendein Spenderausweis oder was sich...
Und insofern wäre dann die zweite Frage, inwieweit das wirklich etwas wäre, was die Menschen einschränken würde in ihrer Freiheit oder einfach nur sozusagen animieren würde, eine Entscheidung zu treffen. Jens Spahn hat diesen Vorschlag ja heute präsentiert in der Bundespressekonferenz und hat auch zu diesem Vorwurf, das sei sozusagen ein Eingriff, Stellung genommen. Wir hören ihn gerade mal.
Das ist keine Organabgabepflicht, wie ich manchmal lese. Wenn man begründungsfrei widersprechen kann, ist das keine Pflicht, aber es ist eine Verpflichtung, sich damit zu beschäftigen. Und ich finde, in der Abwägung 10.000 warten, jeder von uns könnte morgen einer sein, der auch wartet. In dieser Abwägung ist das zu rechtfertigen.
Jens Spahn, der Gesundheitsminister, heute Vormittag in der Bundespressekonferenz. Was ist daran falsch?
Ich meine, Pflicht, das ist natürlich schon ein starkes Stück. Also soweit würde, glaube ich, niemand gehen, dass man die Menschen verpflichtet, das wirklich zu tun. Man muss sich die Diskussion anschauen. Es gibt ja, was ist eigentlich der Tod? Das ist ja noch nicht mal ganz geklärt. Das wird wahrscheinlich auch nicht zu klären sein. Mhm. Wir sind einfach wissenschaftlich, wir haben nicht Kontrolle über alles. Und ich weiß nicht, ob wir dieser Versuch, es ist löblich, dass wir versuchen, unser Leben zu verlängern. Und es ist manchmal auch wirklich notwendig bei sehr jungen Menschen und so weiter. Aber ich weiß nicht, das muss man, glaube ich, philosophisch auch ein bisschen diskutieren. Wie stehen wir eigentlich zu dieser Frage?
Darf ich Ihnen noch das Angebot machen, einen Politiker diese Frage beantworten zu lassen? Nämlich Jens Spahn hat sich nämlich auch genau zu dieser Frage geäußert.
Bitte sehr. Das wird ja zum Dialog mit Herrn Spahn.
Ja, genau. Ich sag Ihnen auch gleich warum, aber erstmal Jens Spahn.
Hirntoddiagnostik heißt ja, zwei Ärzte, auch wichtig übrigens, zwei Ärzte unabhängig voneinander, in zeitlichem Abstand, die nichts zu tun haben mit der Entnahme, stellen den Hirntod fest. Also nicht diejenigen, die selbst vielleicht gerne ein Organ hätten oder so, als Spenderorgan, sondern zwei Ärzte unabhängig voneinander und unabhängig von der Entnahme.
Also der Gesundheitsminister, der zumindest diese politisch-medizinische Antwort darauf, auf Ihre Frage
Ich kann mir nicht helfen. Ich finde, Herr Spahn macht immer ein Horrorszenario erstmal auf. Nicht? Also diejenigen Ärzte, die auf die Organe losgehen. Also das ist erstmal sein Ausgangspunkt. Mhm. Das ist ähnlich wie beim Folgen-Statement. Ja? So nach der Mutter, wir machen ja keine Zwangsverpflichtung. Ja, was denn sonst? Ich meine, wo wären wir dann gelandet?
Er begegnet aber damit natürlich der relativ massiven Kritik.
Ne? Ja, aber das ist eben das Problem. Weil was ist ein Hirntod? Ja? Und das wird ja auch kontrovers diskutiert. Ich sage, ich bin nicht dagegen. Ja? Also nicht grundsätzlich gegen Organe. Spende. Ich finde es wichtig, dass Menschen das freiwillig tun, aktiv tun, nach wie vor. Und ich finde, wir sollten dafür werben, dass es mehr Spender gibt. Das ist, wird ja, geschieht ja auch. Ja. Und, aber ob wir dann diesen Schritt unternehmen, ich frage mich auch, was denn passiert zum Beispiel, wenn jemand so etwas nicht entschieden hat, dann entscheiden, können das die Verwandten
die
noch
können,
entscheiden?
Die können. Das ist zumindest vorgesehen in diesem Gesetzentwurf, der da heute vorgestellt wird, dass diesen Widerspruch auch noch die Verwandten einlegen können nach dem Tod eines Menschen. Es ist eine Debatte, Herr Cinuçak, die jetzt losgeht, die auch, das ist das Schöne an dieser Debatte, fraktionsübergreifend, also ohne Fraktionszwang geregelt wird. Jens Spahn hat sich da zusammengetan mit Herrn Lauterbach von der SPD. Es gibt einen Gegenvorschlag, angeführt von Annalena Baerbock von den Grünen, aber auch auch mit Politikern aus allen Fraktionen, die eben das betonen, was Sie gerade gesagt haben, mehr werben, mehr beraten, aber die Freiwilligkeit vorne stehen lassen.
Ich erinnere mich ein bisschen an die Diskussion, freiwillig aus dem Leben scheiden. Ja. Es gibt Menschen, die wirklich in großen Krisensituationen sind, medizinischer Art, mit Schmerzen und so weiter. Natürlich kann man da viel machen, aber es gibt eben auch dann, ich denke schon, das ist wichtig, dass es zur Mündigkeit gehört, dass wir dieses Recht auch noch haben. Ja, das gehört für mich dazu. Und eigentlich wäre es gut gewesen, das zusammen, glaube ich, zu diskutieren. Das wird so getrennt und so getan. Weil es geht ja um Leben und Tod.
Ich glaube, das ist philosophisch sehr interessant, was Sie sagen. Wahrscheinlich politisch wäre das ein unglaublicher Ballast, wenn man das zusammen denken würde. Ich will Ihnen noch erklären, warum ich Jens Spahn hier gerade zweimal eingespielt habe. Weil ich mich auch selbst persönlich schwer tue mit dieser Widerspruchsregelung, weil ich mich nämlich auch selbst gefragt habe, warum habe ich eigentlich keinen Organspendeausweis? Und das ist nicht nur der Faulheit geschuldet. Ich weiß nicht, haben Sie einen?
Nein, ich habe auch keinen.
Und ich glaube, ich würde aber, wenn es diese Widerspruchsregelung gäbe, würde ich auch nicht widersprechen. Wahrscheinlich aus der Sorge heraus, nicht altruistisch genug zu sein und jemandem etwas zu verweigern. Aber ich spüre an meinem, an diesem Zögern, einen Organspendeausweis zu haben, dass da irgendwas ist, bei dem ich eigentlich auch nicht möchte, dass es eine übergriffliche Reaktion oder Entscheidung, Vorentscheidung des Staates gibt.
Das verstehe ich sehr.
Deswegen habe ich jetzt gerade Jens Spahn sprechen lassen, der aber auch das teile ich, Sie haben es ja ähnlich gesagt, ein wichtiges Argument auf seiner Seite hat nämlich diese niedrigen Spenderzahlen und das Problem, dass eben von diesen 10.000 Menschen, das sei am Ende noch gesagt, die da auf Organe warten, ein Fünftel stirbt, weil nicht rechtzeitig Organe kommen und nicht gespendet werden. Die Debatte geht los. Wir werden sehen, wie der Bundestag es entscheidet. Im Moment sieht es auch danach aus, als hätte diese Widerspruchslösung keine Mehrheit im Bundestag. Aber es ist auf jeden Fall eine wichtige Debatte.
Auf jeden Fall.
Wir haben einen großen Geburtstag eines großen tschechischen oder sollte ich sagen tschechisch-französischen Schriftstellers, Milan Kundera. Unser Prag-Korrespondent Peter Lange benennt wichtige Stationen dieses Lebens.
Geboren 1929 in Brünn in ein kulturell geprägtes Elternhaus, hat er schon als Jugendlicher erste Gedichte geschrieben. Als Abiturient tritt er der Kommunistischen Partei bei, ein kritischer Kopf, der sich schon damals nicht vorschreiben lässt, was er zu denken hat. Nach 2 Jahren fliegt er aus der KP raus.
Wissen Sie, ich liebe es nicht, wenn mir irgendjemand eine Lehre erteilen will.
Für sein Drama Die Schlüsselbesitzer erhält er 1962 den Staatspreis der Tschechoslowakei. Als der Prager Frühling niedergeschlagen ist, rechnen die Neostalinisten mit ihm ab. Kundera fliegt aus dem Schriftstellerverband und wieder aus der KP, der er inzwischen wieder beigetreten war. Unter dem Druck eines Publikationsverbots in der CSSR nimmt er 1975 einen Lehrauftrag in Frankreich an und entschließt sich später, dort zu bleiben. In Paris entsteht dann der Roman, der seinen Weltruhm begründet, Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins, eine Dreiecksgeschichte zwischen einem Arzt und 2 Frauen vor dem Hintergrund des Prager Frühlings und seiner Niederschlagung.
Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins. Savoy Cenocak, Sie haben Ihr Exemplar mitgebracht.
Ja, zur Feier des Tages.
Ja, das sieht schon ein bisschen älter aus.
Von mir geschätzt, 80er Jahre, ein Büchergilde-Exemplar, sehr schön herausgegeben. Habe ich damals, glaube ich, 2-mal hintereinander gelesen. Mhm. Wobei ich nicht ganz, sagen wir mal, ich bin kein Kundera-Fan, sondern ein Leser, der sicher ist, das ist einer der wichtigsten Autoren des 20. Jahrhunderts. Warum? Weil er verstanden hat, aus diesem bewegten Leben etwas Bleibendes zu schaffen, nämlich ganz genaue Geschichten von zwischenmenschlichen Beziehungen. Das ist gar nicht das Politische, das für mich so im Vordergrund steht, obwohl natürlich so Romane wie Der Scherz und Buch der lächerlichen Liebe, diese Geschichtenbahn und so, natürlich diese Verhältnisse auch sehr genau beschreiben, die in Zwangssystemen entstehen. Das geht ja über den Kommunismus hinaus, das muss man auch sagen. Das macht ja auch seinen Weltruhm aus. Aber gerade in die unerträgliche Leichtigkeit des Seins sind ja diese kleinen Töne, diese kleinen Katastrophen, die entstehen, in der Gefühlswelt der Protagonisten das Entscheidende. Und das ist, glaube ich, sehr gut eingefangen, auch sprachlich sehr, sehr meisterhaft bewältigt.
Das sind ja diese unglaublichen Biografien, wir haben ja gerade Station gehört, dieses geteilten Europas, dieses Europas auch der gescheiterten Gesellschaftsutopien. Jetzt könnte man sagen, das sind Zeiten, die auch vorbei sind, wenn wir es auf den Kern Europas beziehen. Aber mit Blick auf die Türkei beispielsweise merken wir ja, dass Fragen von Exil und dergleichen virulent sind.
Absolut, absolut. Da sieht man, wie so ein Zirkel entsteht, nicht? Dass Dinge wiederkehren, natürlich unterschiedlich, nicht? Also in der Art, aber doch im Wesen vielleicht ähnlich. Mhm. Auch diese Zweisprachigkeit, das wurde natürlich. Das ist mir natürlich sehr sympathisch und auch
vertraut.
Ich bin auch eben letztlich ein zweisprachiger Autor, weil ich eben in türkischer Sprache auch Romane geschrieben habe.
Um das kurz zu erwähnen, weil Sie es mir ganz frisch gedruckt auf den Tisch gelegt haben. Deutsche Schule ist Ihr aktueller Roman, der aber in der Türkei erschienen ist.
Genau, 2006 eigentlich erschienen schon.
Nicht? Und jetzt übersetzt wurde.
Genau.
Und was ich mich frage, dieses Schreiben gegen die Obrigkeit oder zumindest mit dem Wissen darum, dass es da eine Obrigkeit gibt, die einem Schwierigkeiten macht, ganz konkret im eigenen Leben, in der Frage, wo man überhaupt sein darf, was man schreiben darf, was man veröffentlichen kann. Ist das auch etwas, das einen besonderen Reiz ausmacht, das Literatur damit noch gewichtiger macht?
Ja, ich glaube, was wir Autoren verbindet, ist, dass wir die Welt selber entdecken wollen. Nicht? Er hat ganz kurz gesagt, ich mag nicht, dass man mir Lehren erteilt. Wir wollen die Welt selber entdecken. Wir wollen unsere Fehler machen auch. Und wir wollen aus diesen Fehlern, diesen Entdeckungen Geschichten machen. Und das ist das, was Literatur ausmacht. Dass das möglich ist. Das ist auch Freiheit. Das ist leider nicht immer möglich.
Mhm. Milan Kundera hat es bis heute möglich gemacht. Heute ist er, jetzt habe ich gerade Kundera wieder gesagt, Milan Kundera. Für alle, die das ähnlich falsch machen wie ich. Also, der Mann heißt Milan Kundera, wenn man der türkischen Sprache mächtig ist, wie Savaş Çinuçak, dann weiß man das schon lange. Er wird heute 90 Jahre alt. Zu Gast der Schriftsteller Savaş Çinuçak, zuletzt von Ihnen auf Deutsch erschienen. Das Fremde, das in jedem wohnt, wie Unterschiede unsere Gesellschaft zusammenhalten. Herr Çinuçak, stört es Sie eigentlich, wenn ich Sie frage, woher kommen Sie?
Überhaupt nicht.
Nein? Sie fragen natürlich.
Ich weiß nicht ganz genau, woher ich komme, vielleicht deswegen.
Wie würden Sie denn die Frage beantworten?
Aus München.
Aus München, genau. Und dann bleibe ich natürlich dran und sehe, denke schon bei dem Namen, naja, so richtig urbayerisch klingt der nicht. Ich sehe einen etwas vielleicht dunkleren Teint und frage, wo kommen Sie denn eigentlich her?
Ja, genau, diese Hintergrundfrage, die stört manche Leute. Ich versuche damit sehr locker umzugehen, einfach deshalb, ich bin da ja ein bisschen auf der anderen Seite, ich sage mir immer, das Interessante ist eigentlich, wenn wir anfangen, uns unsere Geschichten zu erzählen. Das ist ja auch hinter meiner Schreibstrategie, hinter meinen Büchern, das sind ja immer so Geschichten, die persönlich sind, die biografisch sind und ich finde daran nichts Schlechtes. Die Frage ist natürlich, welcher Grund ist sozusagen immer, schwingt damit. Ja? Es kann natürlich schon auch einen ausgrenzenden Grund haben, aber muss es nicht haben.
Muss es nicht. Für alle, die das möglicherweise nicht verfolgt haben, es gab ja und gibt diese Debatte, angestoßen unter anderem von der Autorin Ferda Attermann, die auch dann und wann hier auf dem Platz sitzt, auf dem Sie jetzt sitzen als Gast bei uns am Mittag im Deutschlandfunk Kultur. Hört auf zu fragen, ich bin von hier. Das ist Ihr aktueller Buchtitel. Und das, was sie da letztendlich mit sagen will, ist, dass viele Millionen Menschen mit Migrationshintergrund in diesem Land durch diese Fragen und durch diese wiederholten Fragen den Eindruck kriegen, wir gehören gar nicht selbstverständlich zum Wir dieses Landes, wenn diese Frage kommt.
Was ist denn das Wir dieses Landes? Also das ist schon, ich weiß nicht, ob da nicht schon ein Denkfehler drin ist. Wir leben in einem pluralistischen, offenen Land, einer parlamentarischen Demokratie, in einem Rechtsstaat, wie ich hoffe. Und das ist das, wovon wir profitieren. Und wir haben alle unterschiedliche Herkünfte.
Jetzt haben Sie Herkünfte. Wir gesagt.
Ja, gut. Das ist richtig. Also aber deswegen frage ich ja, was ist dieses Wir? Ne? Mhm. Also das ist, ich habe es jetzt versucht zu definieren.
Naja,
aber darüber hinaus haben wir alle unterschiedliche Herkünfte und Hintergründe. Die sogenannten Deutsch-Deutschen auch.
Ja.
Das ist mir ja immer wieder aufgefallen, wie wenig zum Beispiel damals in den 70er Jahren, als ich in München aufgewachsen bin, ich hatte zum Beispiel, Jahre später habe ich festgestellt, mein bester Freund kam aus einer Flüchtlingsfamilie. Die Familie kam aus dem Sudetenland, war vertrieben worden. Wurde nie ein Thema zwischen uns. Ist das gut? Aber ist das gesund? Ich weiß es nicht.
Wahrscheinlich ist genau das Problem, dass wir die Sudetenflüchtlinge ganz selbstverständlich als Teil des Wir begreifen, sie sich selbst auch. Und diese Diskussion und Gespräche gar nicht geführt werden und bei anderen, die in zweiter, dritter Generation hier sind, aufgrund des Namens, aufgrund der Herkunft eben diese Frage im Mittelpunkt steht.
Ja, und aber genau das andere passiert ja, dass die Menschen, die sozusagen aus diesen Flüchtlingsfamilien kommen, irgendwann das dann doch zum Thema machen. Ja,
weil ihnen was fehlt,
ja, das ausdrücken zu können. Ja, es gibt so etwas. Ja. Es gibt Biografien. Menschen wachsen nicht irgendwie von einem Moment zum anderen von der Erde raus, sondern es gibt einfach Hintergründe. Und das ist interessant. Ich fände es schön, wenn wir in einem Land leben würden, wo wirklich eine gewisse Gelassenheit endlich entsteht über diese Hintergrundsfragen und Identitätsfragen und auch spielerisch damit umgegangen wird.
Da gibt es jetzt, es wird ja so viel, gerade aus gutem Grund, nicht so Gutes aus Großbritannien berichtet, aber vielleicht das als kleine Blaupause, die Selbstverständlichkeit, mit der man dort bei der BBC, wo auch immer im öffentlichen Raum Menschen unterschiedlicher Herkunft sieht und die sich diese Frage gar nicht stellt. Ich glaube, diese Selbstverständlichkeit in diesem Lande fehlt, wahrscheinlich auch, weil die Einsicht, dass Deutschland am Ende doch ein Einwanderungsland ist, und zwar in sehr verschiedenen Phasen. Ich würde sogar die Sudetendeutschen dazu zählen, die dann irgendwann mal eingewandert sind, dass wir so spät damit angefangen haben.
Richtig, klar, wir sind verspätet, das ist keine Frage. Wie gesagt, diese Diskussion hatten wir schon in den 90er Jahren. Ich kann mich sehr gut erinnern, Anfang der 90er Jahre. Meine Generation hat sich auch dran gestoßen, und dass sich das jetzt wiederholt, ist vielleicht kein gutes Zeichen, ja, so kann man es auch interpretieren. Aber letztlich glaube ich, dass wir schon weitergekommen sind, dass wir im Grunde genommen schon merken, dass wir in einer gemischten Gesellschaft leben, gemischt im Sinne von eben unterschiedliche Herkünfte und Hintergründe. Und ich weiß nicht, ob es richtig ist, wenn wir uns unsere Hintergründe nicht erzählen, wenn wir uns das irgendwie... Vielleicht geht es auch darum, dass man die Hoheit gewinnen will, dass man selber das erzählt. Mhm. Ja. Ist aber natürlich in der Kommunikation nicht einfach, ja, weil Kommunikation in der Dialogstruktur geht ja nicht vom Ich aus, sondern geht eigentlich vom Du aus. Und das muss man, glaube ich, lernen. Ich bin aber nicht so skeptisch, dass wir das nicht schaffen werden.
Ja.
Also ich habe das Gefühl, dass es immer mehr Menschen gibt. Ich habe auch sehe das auch in der Reaktion auf meine Bücher, die ja genau das machen. Ich erzähle ja meine Geschichte und ich höre auch zu, wenn andere ihre Geschichten erzählen. Ich merke, dass die Menschen das aufsaugen. Die nehmen das auf, die lehnen das nicht ab. Und das ist eigentlich der erste Schritt wirklich zur Begegnung. Mhm.
Wobei ja, was interessant ist, es gibt ja, ich habe gerade dieses britische Beispiel gebracht, es gibt ja auch quasi das Modell New York. Also wo man sagt, die Communities sind es. Also jeder lebt auch in seiner Community, und da bin ich wieder bei dieser Frage, wer ist eigentlich das Wir? Dieses Bedürfnis, das ich irgendwie noch habe, dass wir uns schon stärker auf ein Wir verständigen können und uns auch in aller Unterschiedlichkeit da vereinigen können und nicht nur nebeneinander herleben.
Aber da ist eben genau im gelungenen Fall die Gelassenheit da. Sonst funktioniert das nämlich nicht. New York ist ein sehr gutes Beispiel, weil New York würde zusammenbrechen, explodieren, wäre nicht da diese spielerische Gelassenheit.
Ja.
Ja? Und das kann man natürlich nicht befehlen und auch nicht verordnen. Das muss aus der Stadt heraus entstehen. Aber haben wir nicht sowas Ähnliches auch in Berlin?
Ja, sicherlich.
Wir haben das. Und wir sollten mehr vertrauen. Wir sollten wirklich mehr Vertrauen schaffen. Wir sollten auch auf Heimat mehr vertrauen. Wir sollten das nicht einfach nur ablehnen und uns bequem machen in einer ideologischen oder wie auch immer vielleicht beleidigten Position.
Aber um dann nochmal die Brücke zurückzuschlagen zu unserem Anfangsthema, wenn Sie sagen, haben wir das nicht in Berlin, das war ja auch wahrscheinlich eine Irritation für viele in Deutschland, dass man gesehen hat bei den Menschen mit türkischen Wurzeln in diesem Land, dass ein Recep Tayyip Erdogan so eine Strahlefigur ist.
Das ist schwierig, jetzt diese Brücke zu schlagen zu Erdogan wieder. Das hat, glaube ich, ganz ursprünglich soziale Gründe, weil die Wähler von Erdogan in der Türkei und die Bevölkerungsstruktur der Türken hier sind sehr parallel. Ja? Das sind Menschen, die eben von der Provinz in die Städte kommen. In der Türkei gibt es ja auch diese Binnenwanderung. Das ist ja ähnliche Schicht. Ja? Mhm. Und deswegen überrascht es mich nicht, dass er hier viele Anhänger hat. Es ist natürlich ein Gerücht, dass er hier eine Mehrheit hat. Weil bei keiner Wahl gab es ja eine Wahlbeteiligung, die über 30%, 35%, 40% hinausgegangen ist. Die große Mehrheit der Türken ist ja gar nicht mal zur Wahl gegangen, oder der türkischstämmigen Menschen. Das muss man mal sagen in Deutschland, nicht? Und das zeigt, also von denen, die hätten wählen können, Das ist ja die eigentliche Nachricht, dass die Wahlbeteiligung nur die Hälfte der Wahlbeteiligung in der Türkei beträgt. Zeigt schon, dass die Menschen sehr, sehr angekommen sind eigentlich hier und eigentlich sich vor allem hier mit Themen, die hier sind, beschäftigen. Aber es wäre für mich auch nicht mal ein Qualitätskriterium, dass sie nur hier mit den, also ich finde es auch nicht schlimm, wenn ein Mensch sich mit türkischen Themen beschäftigt oder so. Wie gesagt, Gelassenheit, Gelassenheit, Gelassenheit.
Das ist ein schönes Schlusswort. Sava Cincak, unsere Zeit hier nämlich im Deutschland von Kultur ist an dieser Stelle vorbei. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihren Besuch heute.
Gerne.